Sag mal, Markus, kannst du dich erinnern, als du das letzte Mal so ausnahmslos als Fan unterwegs gewesen bist im Stadion? Dann bist du danach irgendwo was essen gegangen und dann hast du andere Fans getroffen, die, ich sage mal, die viel Durst hatten an dem Tag. Ist dir das schon mal passiert? Bestimmt, ne?
Also, dass Leute auf dem Fußballplatz sind und viel Durst haben, das erlebe ich zumindest jedes Wochenende auf meinem Dorfsportplatz, aber natürlich auch beim großen Fußball. Ja, und ich müsste jetzt überlegen, aber das wird mit Sicherheit nicht zu lange her sein, weil ich mit meinem Sohn auch als Groundhopper unterwegs bin. Und da gehören wir dann manchmal auch zu den Leuten, die Durst haben, vielleicht ist nicht übertreiben, weil man ja meistens dann doch im Auto unterwegs ist, aber das Szenario ist mir durchaus bekannt.
Wie alt ist denn dein Sohn, dass du mit dem schon als Groundhopper unterwegs bist?
Der ist 23.
Ja gut, okay, da kann man natürlich auch überall hinfahren, aber hauptsächlich NRW oder auch viel Ausland?
Ja, wir machen häufig auch Holland, das liegt auch an der geilen Fritur. Und ganz Spezial, auch Belgien. Und es ist auch tatsächlich so, dass er ein paar Mal schon mal mitgekommen ist, wenn ich auf Dienstreise ins Ausland musste, um dann mal den ein oder anderen Länderpunkt abzustauen.
Ich könnte jetzt nachgucken. Ich glaube, bei Footballogy folgen wir uns gegenseitig. Ich muss das nochmal checken. Auf jeden Fall hast du wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie viele Länderpunkte hast du denn? Weißt du das gerade auswendig? Werden ja einige sein, ne?
Müsste, ja, an die 40, um die 40, denke ich mal.
Okay, also ich habe 133 Stadien und 635 Spiele und hier kann ich jetzt unter Freunden gucken und da sehe ich Markus Bark von der Sportschau, also hauptsächlich für die Sportschau unterwegs, seit über 20 Jahren, freier Journalist. Also erstmal herzlich willkommen, ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, klar,
wir sind ja schon mitten im Gespräch. Ja, 42 Länder, 399 Stadien, 1807 Spiele. Meine Güte.
Ja, der 399. Ground war gestern Sus Özdil-Kley. Das war tatsächlich einer der wenigen Plätze in Dortmund.
Ist ja kaum zu fassen.
Bin ja gebürtiger Dortmunder und habe halt auch viele Jahre Fußball gespielt, aber der Platz in Özdil, ich glaube es ist Özdil, wunderschön gelegen, ist tatsächlich einer, wo ich weder als Zuschauer war noch vorher gespielt habe. Da gibt es nicht allzu viele von. Ja, und jetzt steht dann der 400. bevor. Da schauen wir mal, was da so auf dem Zettel ist.
Ja, da musst du dir doch einen besonderen Ground für raussuchen, oder? So ein richtiges Schmuckkästchen oder sowas komplett Abgeranztes.
Wie es sich ergibt, das sind ja jetzt Playoffs in Belgien und Holland und da müssen wir mal gucken, ob es passt.
Ja, ja, da überlege ich nämlich auch, nochmal vorbeizufahren. Das ist ja das Schöne, dass da die Saison immer ein bisschen länger geht. Ja. Und ich war auch zu Beginn der vergangenen Saison, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dem Format erzählt habe, da war ich in Belgien. 5 Spiele in 2,5 Tagen. Freitags abends, samstags 2 und sonntags 2. Weil das kannst du da ja machen, weil das alles so nah beieinander liegt. Das ist ja das Schöne.
Ist tatsächlich gut. Das ist fast so gut wie Katar.
Ja, naja.
Also das war unter Groundhopping-Gesichtspunkten eine glatte 1, die WM. Über das andere brauchen wir heute nicht zu reden. Aber diese 8 Stadien waren es. Die hast du ja tatsächlich dann mit der U-Bahn machen können. Eines war ein bisschen weiter raus, aber auch kein Problem.
Aber sag mal, Katar. Nein. Aber was das angeht, diese Transportnummern dazwischen, die haben ja dafür extra U-Bahn gebraucht. Wie lange hat man denn da von Stadion zu Stadion gebraucht?
Es war tatsächlich relativ einfach, wobei die Fahrt mit der U-Bahn war häufiger kürzer als der Weg vom Eingangsschacht zum Gleis. Also die waren wahnsinnig lang, die Wege teilweise. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil ich damals noch keine neue Hüfte hatte und mir das Gehen damals gar nicht so leicht fiel, weil Doha ist, ich würde mal sagen, zu 98% versiegelt. Und das ist jetzt nicht gerade gut gewesen für das alte Teil.
Na, okay, verstehe. Aber okay. Das liegt zurück. Wir wollen ja über die Aktualität sprechen. Und ich bin ja mit dieser Frage eingestiegen, weil ich muss eine Story erzählen von Daniel. Der wird das jetzt hören und wird sich wahrscheinlich extrem schämen. Denn ich sag's mal so, er war unfassbar besoffen, ja, als er mich angesprochen hat. Wir waren da was essen nach dem Spiel und dann stand er da an der Kasse und hat gesagt, ach, toll, dass ich dich hier treffe und so weiter. Und das hat er ungefähr 10 oder 15 Mal gesagt und dann noch ein paar Fotos gemacht. Und sein Kumpel Tim, der hat dann ein Uber bestellt, ja, und irgendwann ist Tim in dieses Uber gestiegen. Tim hatte übrigens im Prinzip fast gar nichts getrunken, war zumindest mein Eindruck. Und Daniel, der wollte dann gehen und lief einfach geradeaus die Straße runter, bis ich dann irgendwie rief, guck mal, dein Uber steht da links, da müsstest du jetzt bitte in dein Fahrzeug einsteigen. Also, liebe Grüße an Daniel aus Bochum, ja, und ich habe mitbekommen, seine Frau heißt anscheinend Silvi, die sei auch gegrüßt, falls sie das hört, wird sie sich sehr freuen über diese Geschichte, da bin ich mir absolut sicher. Und da muss ich nochmal Lars aus Kiel grüßen, denn den habe ich auch am Spieltag getroffen und der ist extra fürs Spiel angereist, ist ja schon immer wieder bemerkenswert, dass die Leute das tun und solche Reisen auf sich nehmen, hat gesagt, er kommt so 3-4 Mal in der Saison aus Kiel dann nach Dortmund, finde ich immer sehr, sehr speziell. Du hast jetzt gesagt, auch im kurzen Vorgespräch, du fährst jetzt dann auch nächste Woche nach Bremen. Das sind ja dann noch für uns einigermaßen angenehme Distanzen. Und vor allem verbinden wir das ja mit der Arbeit. Also wir sprechen heute in der schwarz-gelben Runde logischerweise über dieses Saisonende im eigenen Stadion gegen Eintracht Frankfurt, was vielleicht wieder so ein bisschen auch exemplarisch war für die Spielzeit des BVB. Und wir sprechen über dieses sehr bemerkenswerte Interview von Niklas Süle. Wir haben Hörerfragen mit dabei und wir wollen auch kurz auf den Verein schauen, um den du dich irgendwie ein bisschen kümmerst, wie genau das aussieht. Darüber sprechen wir auch, das ist ja logisch. Aber was war das aus deiner Sicht für ein Fußballspiel? Hatte das überhaupt noch eine große Bedeutung, weil gefühlt irgendwie klar war, ja, okay, es kann noch was schiefgehen, was den zweiten Platz in der Tabelle angeht, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, ist ja seit Wochen die Luft raus.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel gestern nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei andere Spiele diese Saison nicht, aber ich war am Freitag gar nicht in Dortmund und wir waren auch weg und ich habe mir die zweite Halbzeit dann angeguckt. Grundsätzlich muss ich sagen, habe ich echt ein Problem damit, Fußballspiele anzugucken, in denen es um nichts geht. Gestern Abend hatte ich den Clasico dann tatsächlich geguckt, weil ich dachte, Real Madrid, die werden so ein bisschen wild und da ist dann noch mehr los. Weil da ging es ja eigentlich auch dann um nichts und das ist schon schwierig. Und wenn man sich dann, ja, wir wollen ja erstmal bei Borussia bleiben, aber wenn man sich so die Tabelle anguckt, boah, nach 33 Spieltagen hast du den ersten, den zweiten, den dritten Platz. Und letztlich, klar, der Abschiedskampf ist mega spannend, aber es sind halt auch nur 3 Vereine involviert und du bist mit 32 Punkten, rettest du dich auf der Couch schon vor dem letzten Spieltag. Wenn man sich die Tabelle mal anguckt und sich die Tabelle der zweiten Liga anguckt, dann glaube ich, brauche ich jetzt gar nicht in Worten ausführen, was ich meine.
Ja, das ist ein Riesenunterschied und ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, Spiele, in denen es um nichts geht, die sind im Fußball leider extrem langweilig, ist in den meisten Sportarten so, also ist jetzt kein fußballexklusives Problem, aber der Fußball an sich, der sorgt ja nicht wie zum Beispiel Basketball, Handball oder Volleyball automatisch immer für Action. Also dann kann es auch sein, dass dann halt nichts passiert in einem Spiel, wo es um nichts geht. Ich war gestern noch bei den Amateuren, die haben gespielt gegen die U21 des 1. FC Köln. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass viele nur im Stadion waren, weil das Wetter so schön gewesen ist. Ne? Also da ging es auch im Prinzip um nichts mehr. Und ja, so war das Spiel dann halt auch leider. Aber trotzdem war das, finde ich, für den BVB schon noch ein Spiel mit Bedeutung. Oder siehst du das anders, wenn man überlegt, davor wurden 3 von 4 Spielen verloren in der Liga?
Ja, klar, du musst das letzte Heimspiel, auch mit dem Drumherum, mit den Verabschiedungen und dann gegen einen Gegner, der in den letzten Wochen ja auch herzlich wenig auf die Kette gekriegt hat, du liegst früh in Rückstand. Keiner will da mit Pfiffen aus der Saison gehen. Wobei letztlich, sowas ist dann zur neuen Saison auch vergessen, aber klar. Und willst du dich gut verabschieden, das ist mit dem Sieg gelungen. Und ich glaube, dass bei Borussia die auch froh sind, dass es für Werder um nichts mehr geht, weil das ist natürlich auch schwierig. Ne? Du kannst ja, ich meine, ich habe jetzt häufig gehört, Borussia Dortmund sichert die Vizemeisterschaft. Ich bin ja nun auch schon deutlich älter, also das hat vor was weiß ich, wie vielen Jahren, als wenn das ein Titel wäre. Ne? Die Vizemeisterschaft ist erstmal vom Wort her schon schwierig, aber es ist ja kein Titel, und sich eine Vizemeisterschaft zu sichern, Rekordvizemeister habe ich jetzt auch gehört, das Borussia, das habe ich nicht nachgeprüft. Ja, will man das? Einerseits ja, weil dann ist man immer schön in der Champions League. Aber das ist schon schwierig, wenn man im Grunde genommen, seit wann geht es für Borussia um letztlich, ich will nicht sagen nichts mehr, aber seit wann steht fest, dass sie sich wieder für die Champions League qualifizieren werden? Gab es dazu, nach der Hinrunde gab es da eigentlich schon keine Zweifel?
Ne? Nein, normalerweise nicht. Und gefühlt war die Saison in der Liga ja auch am 28. Februar zu Ende mit der Niederlage zu Hause gegen Bayern München. So ehrlich muss man ja sein. Also ja. Ne, das ist ein bisschen das Problem auch. Klar, die Bayern spielen in dieser Saison überragenden Fußball. Also selbst wenn du jetzt selber 10 Punkte mehr geholt hättest oder einen Vereinsrekord aufgestellt hättest, du hättest keine Chance gehabt, deutscher Meister zu werden, weil die Bayern einfach sensationell gut gespielt haben. So, das ist mal das eine. Aber trotzdem, ich gebe dir da schon recht, Vizemeisterschaft, da tue ich mich auch sehr schwer mit. Natürlich, souveräner zweiter Platz ist es am Ende, das kann man schon so sagen. Und ich glaube, sie hätten es nicht so schludern lassen in den vergangenen Spielen. Wenn es nochmal enger geworden wäre um den zweiten Platz, dann wären sie wahrscheinlich auch anders aufgetreten. Aber du kannst dir, Markus, für eine Vizemeisterschaft rein gar nichts kaufen. Nichts, nada, niente.
Ja, das ist immer halt auch die Frage. Ich habe eben mit einem Kollegen telefoniert, der ist FC-Fan. Und der war gestern im Stadion und sagte, dass einige sich auch so nach dem Motto, ja, es ist typisch FC, wenn es um nichts mehr geht, dann lassen sie es schleifen und verlieren dann gegen Heidenheim. Und dann sage ich so, bist du dir denn sicher, dass die gegen Heidenheim gewonnen hätten, wenn sie es wirklich gewollt hätten? Also ich sehe den großen qualitativen Unterschied da gar nicht so. Ja, und das ist... wenn man die Spiele von Borussia einzeln durchgeht, die waren ja auch letztlich in der Tabelle sehr, sehr viel besser als beispielsweise Heidenheim, aber in dem Spiel gegen die, das war ziemlich knapp, 3-2 glaube ich auch, so gegen St. Pauli, war das nicht auch ein 3-2 gegen St. Pauli?
Ja, gegen St. Pauli glaube ich auch zu Hause, auswärts, das war das 3-3 am ersten Spieltag.
Das war das 3-3, ja. Und gegen St. Pauli gewinnst du durch einen Elfmeter, den man absolut nicht pfeifen muss. Ne? Also das war auch bei Borussia viele wackelige Spiele, nichtsdestotrotz, du hast es ja gesagt, absolut souverän Zweiter geworden. Von daher, dass das einzige Ziel, was Borussia Dortmund realistisch haben kann, sich jedes Jahr für die Champions League zu qualifizieren, souverän erreicht. Und wir könnten jetzt bei Bayern das große Fass aufmachen. Wenn wir die Gehaltskosten des FC Bayern in den gewaltigen Kosten mit den gewaltigen Kosten vergleichen, die der BVB hat, das sind halt auch nochmal jetzt, ohne nachzugucken, auf jeden Fall deutlich mehr als 100 Millionen mehr. Und das zahlt sich natürlich aus. Ne?
Ja, die Klasse von Bayern hat Dortmund nicht. Nein, der Qualitätsunterschied bei den einzelnen Spielern, finde ich, ist schon immens. Da habe ich jetzt gestern nochmal mit einem Freund drüber gesprochen, was das für ein anderer Fußball ist, den wir gesehen haben in den beiden Runden, jetzt Viertelfinale und Halbfinale mit Bayern-Beteiligung in der Champions League, und dann im Vergleich dazu das, was Borussia Dortmund bietet. Das war an Geschwindigkeit, an Technik, an Intensität einfach ein anderes Level. Muss man so akzeptieren, muss man nicht gut finden natürlich. Also man kann sich darüber auch ärgern und überlegen, was kann man selber tun, damit das in Zukunft anders ist, dass Borussia Dortmund wieder näher daran kommt. Aber es ist augenscheinlich und es ist auch ein Fakt, den man nicht negieren kann. Also das ist ein Riesenunterschied. Du hast ja gesagt, du hast die zweite Hälfte gesehen. Dann hast du ja auch gesehen, wie Felix Metscher ins Spiel kam. Und was direkt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, mit dem war ein anderer Zug drin. Da war auch spielerisch direkt was anderes drin, weil er eine höhere Qualität hat. Das ist auch so.
Absolut. Das ist sicherlich einer der, kann man sagen, wenigen Spieler, die sich im Lauf der Saison auch deutlich gesteigert haben. Ne? Er hatte die Anpassungsschwierigkeiten. Und das ist sicherlich jemand, wo man jetzt sagen kann, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, sportlich den zu holen. Ich bin tatsächlich gespannt, was bei Jude Bellingham noch drin ist. Das ist ja so ein ähnlicher Fall. Ne? Also man, wenn man es jetzt mal so, ich meine, es ist kein Jan Kauto, ne, der ja in Summe, glaube ich, auch ja so um die 25 gekostet hat. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis bei Joe Bellingham mit 30 Millionen, also es ist alles aus dem Kopf, ne? Korrigiere mich gerne, wenn du das anders in Erinnerung hast. Aber bin ich gespannt. Bis jetzt, muss ich sagen, sehe ich auch noch nicht so richtig den Ansatz bei Bellingham, dass der noch deutlich besser wird. Und da sprechen wir noch bei weitem nicht vom Niveau seines Bruders.
Das ist sowieso ein ganz anderes Level. Ja, der war auch ein anderer Spielertyp. Ich glaube, alleine deswegen ist der Vergleich schon schwierig. Dann wissen wir aber trotzdem, ja, der bewegt sich teilweise ähnlich, der sieht sehr ähnlich aus, der trägt den gleichen Namen und alle denken, okay, das wird der nächste absolute Superstar. Ich weiß, die Kritik an ihm ist extrem groß. Die Leute sind sehr, sehr ungeduldig, weil sie erwarten, wenn jemand für so eine Summe kommt, 30 Millionen, dass der sofort in der Lage ist, einer Mannschaft zu helfen. Nicht vergessen dürfen wir, der ist auch noch blutjung und der spielt zum ersten Mal auf diesem Niveau. Ja, die zweite Liga in England, die ist sicherlich nicht schlecht, aber sie ist nicht so gut wie die Bundesliga und nicht so gut wie die Champions League, sowieso nicht. Und deswegen finde ich, jetzt hat er zuletzt extrem viel und regelmäßig gespielt. Wenn er dann jetzt in einem Jahr, wenn wir im Sommer 27 oder im Frühling 27 miteinander sprechen und dann ist die Situation bei ihm immer noch die gleiche, dann müssen wir darüber nachdenken, ist das ein Spieler, der Borussia Dortmund auf Sicht überhaupt weiterhelfen kann. Wie bei Jan Kauto, das hast du jetzt auch gesagt, ja, der spielt jetzt das zweite Jahr hier zu Beginn der Saison, haben viele gedacht, okay, vielleicht kann er jetzt durchstarten. Tatsächlich hat er keine Schnitte gehabt gegen Julian Riasson.
Absolut, ja. Also da, auch da sollte man das endgültige Urteil noch nicht fällen. Wie gesagt, bei Bellingham muss man abwarten. Ich bin mir davon überzeugt, dass er sich steigern kann und dass er sich auch steigern wird. Man muss sich an vieles ja auch gewöhnen. Ich würde nur, also mich interessiert halt, wo ist dann da das Ende?
Ja, also du siehst nicht das Potenzial, nicht im Ansatz bislang, wie wir das bei seinem jüngeren Bruder, bei seinem älteren Bruder gesehen haben. Also er ist auch, wie ich es gesagt habe, ein komplett anderer Spielertyp. Vielleicht ist deswegen die Erwartungshaltung der Leute falsch. Kann das auch sein?
Das kann durchaus sein. Wobei, wenn man Namen hört, dann, ich muss jetzt gerade wieder drängen, das ist eigentlich so das klassische Beispiel. Führt so ein bisschen jetzt weg. Das wird dem Beispiel der Bellinghams auch nicht gerecht, aber man bei jüngeren Brüdern spricht man ja dann häufig und schnell auch davon, die sind noch viel besser als der. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, als Malte Metzelder zu Borussia Dortmund hieß es auch, der ist ja noch besser als der Christoph. Ne? Und manchmal habe ich so das Gefühl, das sagen Leute, die hatten den Malte Metzelder aber noch nie Fußball spielen sehen. Ne? Und das ist wieder ein grundsätzliches Problem. Jetzt, ich weiß nicht, bei wem ich es gelesen habe, aber BVB holt nächstes Wunderkind. Boah, Leute, ihr habt den noch nie spielen sehen. Nur weil der 15 Jahre ist und Borussia Dortmund interessiert ist. Ganz Wunderkind ist sowieso ein Begriff, den man, wo man vorsichtig sein soll. Aber womit kann man das denn dann beurteilen? Das ist genauso wie irgendwelche serbischen Talente, die auf YouTube 10 gute Szenen haben und alle denken, wow, guckt ihn euch doch mal selber an und das über einen längeren Zeitpunkt. Ne? Wie viele Spieler bei Borussia hat es in den letzten Jahren gegeben, die dann plötzlich, weil sie 2, 3 gute Spiele gemacht haben, die Lösung, Felix Passlack hieß es mal, ist der Nachfolger von Dede und der spielt jetzt nur noch linker Verteidiger, weil der soll zum Nachfolger von Dede aufgebaut werden. Und wie gesagt, das führt weit weg von Bellingham, aber da muss man sich dann echt mal die Zeit nehmen, um das zu beurteilen. Und grundsätzlich kann man natürlich nach ein paar Spielen schon sehen, ob einer pölen kann oder nicht. Aber wie gut der wird, das ist echt schwierig und mit Sicherheit nicht nach YouTube-Studium zu beurteilen.
Gut, bei YouTube werden in der Regel die Highlights zusammengefasst, nicht die Lowlights. Ne? Also das ist ja dann auch immer das Thema, wie du schon sagst. Mal 10 Spiele von diesem Spieler sehen, wenn er zum Beispiel vor wenigen Zuschauern spielt, wenn das Wetter beschissen ist, wenn sie mitten im Abstiegskampf stecken. Ich glaube, das sind so Situationen, wo man dann Spieler viel, viel besser beurteilen kann. Ein paar YouTube-Videos reichen da meiner Meinung nach auch nicht aus. Das ist ja bei Beratern das Gleiche. Die schicken ja dann nicht Szenen von dem Spieler, wo er schlecht aussieht, sondern die schicken Szenen von dem Spieler, wo er gut aussieht. Aber deswegen gibt es ja auch eine Scouting-Abteilung. Also von daher sollte man denen schon ein bisschen Vertrauen schenken. Das sind aber Dinge, die in der Zukunft liegen. Was wir beurteilen können, ist, was die Leute geleistet haben oder die Spieler geleistet haben, die Borussia Dortmund jetzt verlassen werden. Es wurden ja drei verabschiedet und Sebastian Kehl wurde auch verabschiedet. Ich möchte mit ihm mal gerne beginnen und ich würde gerne von dir wissen, wie ordnest du als jemand, der jetzt viele, viele Jahre Borussia Dortmund intensiv begleitet hat, die Zeit von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund in seiner Rolle als Funktionär ein?
Das wäre jetzt so ein Thema gewesen, wo ich wirklich nochmal gerne geguckt hätte, wen hat er denn alles geholt und wen nicht. Ganz grundsätzlich anzufangen, das ist ja auch kein Geheimnis, es gibt bei denen, die Bild-Zeitung schreibt mir von den Bossen des BVB, sagen wir mal den Leuten, die da entweder Verantwortung tragen oder ein gewichtiges Wort mitreden, da sind ja nicht alle die dicksten Kumpels, die jedes Wochenende zusammen sich Fußball angucken und so weiter, ne? Um es mal so zu formulieren. Und da gibt es seit Jahren auch Vorbehalte gegen Sebastian Kehl. Es gibt viele Gerüchte und seine Zögerlichkeit. Da ist auch sicherlich was Wahres dran. Die Frage ist, hat diese Zögerlichkeit manchmal vielleicht auch Vorteile gehabt? Also diese Abkehr von dem Modell, junge Spieler zu holen, die großes Entwicklungspotenzial haben, ist sicherlich, fragwürdig ist der falsche Ausdruck, ne? Aber vielleicht war das ein Fehler, dann auf gestandene Spieler zu setzen. Das hat Borussia ja aber auch schon lange gemacht. Mir fällt jetzt gerade ein, Brandt ist vor 7 Jahren gekommen mit Nico Schulz. Da war noch irgendwie ein Dritter dabei. Thorgan Hazard von Gladbach, genau. Und das war alles so dieselbe Kategorie. So, das ist ja sowieso so, dass Borussia Dortmund Level 25 bis 30 Millionen. Es ist schwierig zu beurteilen oder schwieriger zu beurteilen bei Sebastian Kehl, weil die Entscheidung, ob jemand kommt oder nicht, da muss man kein Intimkenner von Borussia Dortmund sein, hat sicherlich nicht Sebastian Kehl alleine getroffen. Also das ist nicht so, dass der gesagt hat, du, der ist super, den holen wir, und dann sagen alle anderen, okay, wenn du das sagst, dann holen wir den. Deshalb ist die Frage, was kann man Sebastian Kehl ankreiden, was er quasi vorgeschlagen hat und vielleicht auch durchgedrückt hat, dass viele Transfers nicht gesessen haben. Das wird er selber auch nicht bestreiten. Aber ich zitiere da gerne seinen Vorgänger Michael Zorc, der mal irgendwann im Trainingslager in Marbella, haben wir zusammen gesprochen, und da sagt er, im Fußball handelst du immer nur mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Manager 100% oder sagen wir mal 90% Treffer hat, ist äußerst gering. Ist auch bei Bayern München nicht, ne? Das überstrahlt natürlich alles, was die in den letzten Jahren geholt haben. Dann Olise, den hätte ich gerne hier auch bei diesem Verein. Also vielleicht für alle, die das Logo nicht sehen, das ist der vom FC Liverpool. Habe ich Tränen in den Augen gehabt, wenn ich den gesehen habe. Und Kvaratskhelia, der ja auch mal nicht nur im Gespräch war, sondern die waren auch schon relativ weit. Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Kvaratskhelia links, Olise rechts. Aber da schweifen wir ab. Ja, Sebastian Kehl hat sicherlich einiges falsch gemacht. Wird aber, glaube ich, zu kritisch gesehen und wurde vor allen Dingen auch intern lange Zeit zu kritisch gesehen und hatte, obwohl er diese Vergangenheit hat, als Spieler, als Kapitän, hatte immer einen schweren Stand.
Was glaubst du denn, woher dieser schwere Stand kam? Weil er hatte ja die Zeit, sich unter Michael Zorc dann auch zu entwickeln. Sie haben ja einige Jahre zusammengearbeitet und das waren, glaube ich, 4 Jahre. 2018 ist Kehl gekommen, dann ist 2022 Zorc gegangen. Dann hatte er ja die Gelegenheit, sich einzuarbeiten. Weil das frage ich mich dann schon. Normalerweise muss ja auch eine Entwicklung nicht nur bei Spielern zu erkennen sein, sondern beispielsweise bei Trainern vielleicht, bei den Verantwortlichen eventuell auch, die mit diesem Job irgendwie anfangen. Da ist klar, dass man am Anfang Fehler macht, dass nicht jeder Transfer sitzt. Ja, der erste große Transfer von Kehl war übrigens Niklas Süle. Ja, das ist ganz interessant, über den werden wir ja gleich auch ein bisschen sprechen. Aber warum glaubst du denn, hatte der von Anfang an diesen schweren Stand?
Tja, das ist eine gute Frage, da habe ich mir ehrlich gesagt, also wenn man diesen Job macht und hat diese Vita eines Sebastian Kehl, da geht man ja davon aus, dass man ein sehr hohes Standing hat. Beim Verein, bei den wichtigen Leuten im Verein. Und ich glaube, dieses Standing hatte er von Anfang an nicht. So, dann wurden ihm, jetzt muss ich zurückdenken, wie das vor. Aber ich meine, über Sven Mislintat und diese Aktion, da brauchen wir eigentlich gar nicht zu reden, dass das nicht klappen wird. Das wusste jeder, dass es da Reibereien gibt. Und das hätte man das Schwarz-Gelb-Forum lesen müssen. Ne? Da sind Leute, die haben das damals auch schon geschrieben und Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kenne die Hintergründe nicht, warum es trotzdem gemacht wurde. Und wenn dir sowas passiert, dann verlierst du natürlich noch mehr, ist das jetzt Glaube an sich selbst? Nee, fehlt jetzt das richtige Wort. Aber dann merkst du natürlich wieder, dass dir dieses Vertrauen nicht entgegengebracht wird. Aber deine Frage zielte eigentlich auf den Zeitpunkt davor. Da müsste man jetzt wirklich mal die Jahre durchgehen.
Entschuldigung, Markus, wenn ich dich unterbreche, aber du hast eben das Wort zögerlich in den Mund genommen, ja, in Bezug auf Sebastian Kehl. Und natürlich kann man sagen, vielleicht ist das auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nicht sofort bei jedem Deal direkt zustimmt. Ja, er hat auch sehr viel Geld eingenommen für Jamie Gittens zum Beispiel, dürfen wir nicht vergessen. Aber es waren halt auch so ein paar Aktionen mit dabei, wo man dann auf der letzten Rille noch Spieler für ein halbes Jahr ausgeliehen hat. Ich erinnere mich an die Leihe von Jadon Sancho, an die von Ian Maatsen, als man dann das Champions League-Finale erreicht hat. Mit beiden konnte man dann nicht sich auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, was auch daran lag, dass die Spieler woanders unter Vertrag standen oder andere Vereine mehr Geld gezahlt haben. Okay, aber trotzdem bleibt das aus meiner Sicht so ein bisschen hängen, dieses Zögerliche. Und dann in Kombination mit Aussagen, die zumindest ja ein bisschen Verwunderung hinterlassen haben. Ich erinnere mich da sehr gut an das Spiel. Es müsste Saison, jetzt müssen wir mal überlegen, jetzt haben wir 25, 26, 23, 24 gewesen sein. Das erste Jahr von Heidenheim in der Bundesliga. Da gab es ein 0-0 in Heidenheim. Ein wirklich unsäglicher Auftritt von Borussia Dortmund. Und Sebastian Kehl hat danach gesagt, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Also man konnte am Ende froh sein. Da gab es noch ein, zwei Situationen, wo Heidenheim den Siegtreffer verpasst hat, dass man dieses Spiel nicht verloren hat. Das ist, glaube ich, das, was zumindest die Leute im Umfeld ja oft ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, solche Aussagen, wenn man dann sieht, wie das Spiel eigentlich ausgegangen ist, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Kannst du nachvollziehen, dass ich das so empfinde, dass andere das vielleicht so empfinden?
Ja, das ist ja völlig normal. Ich sitze manchmal auch vorm Fernseher und denke, das kann nicht sein, was die da gerade erzählen. Weiß man nicht immer die Hintergründe, ist es jetzt die Situation, dass man den Trainer schützen will oder sich selber schützen muss auch. Ja, da habe ich jetzt nicht mehr so die richtigen Erinnerungen. Also an das Spiel, an das grausame Spiel habe ich auch noch Erinnerungen. Aber wie die Situation war, ne, Sebastian Kehl hatte sicherlich so oder hat sicherlich Züge, so wie Lucien Favre, dem wurde das ja auch immer vorgeworfen. Ja, da gab es ja dann auch mal Reibereien und wenn das stimmt und dass Sebastian Kehl quasi bei Cherki nur hätte Ja sagen müssen, beziehungsweise dass die dann schon ziemlich weit waren, dann ist das sicherlich ein Fehler oder ja, dann ist es sicherlich ein großes Versäumnis, den nicht zu holen, weil das ist ein Riesenkicker. Dann hättest du jetzt nicht das Problem, irgendwie einen Nachfolger von Julian Brandt finden zu müssen oder holen zu müssen. Das geht dann sicherlich auf seine Kappe, wenn es denn so stimmt. Aber ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, man müsste jetzt Sebastian Kehl hier nochmal holen und hören. Aber es wird dir ja auch nie jemand sagen, wie alles so genau war und warum dies und das nicht funktionierte. Ich würde noch mal ganz gerne den größeren Rahmen, weil ich kann mich gut dran erinnern, mal mit, ich glaube, das war auch in einem Trainingslager, mit Hans-Joachim Watzke gesprochen zu haben. Und da ging es auch darum, ich glaube, so um den Unterschied zu Bayern München, die Möglichkeiten und um die Definition von Borussia Dortmund. Und da haben wir irgendwie so gesprochen, was will Borussia Dortmund? Will der BVB jedes Jahr in die Champions League kommen? Oder will er jedes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit das Viertelfinale der Champions League erreichen wollen? Und das ist ja ein riesiger Unterschied, wenn wir vom finanziellen Aufwand sprechen. Was musst du investieren? Dann bist du halt nicht mehr in den 25 bis 30 Millionen. Was ich mich manchmal frage, ist, hätte man nicht einmal 60 ausgeben müssen, denn ich glaube, die Bayern haben Ulisse für 50 bekommen. Ne? Ob das jetzt bei Dortmund möglich gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber das ist eine Frage, nur die können wir natürlich von der Couch oder aus dem Sessel hier gut beantworten. Du hast diese Verantwortlichkeiten nicht. Ne? Und das Finanzielle spielt im Fußball natürlich eine riesengroße Rolle bei Borussia Dortmund auch. Man liest jetzt oder hört auch, dass auch der BVB sparen will. Guckt ja den Gegner von Freitag an, Eintracht Frankfurt, die haben Marmoush verkauft, die haben Colomouani verkauft und die haben, sag mal schnell den dritten.
Etikete,
genau. Ja, fuckt mich auch ab, dass der jetzt ein Jahr ausfällt. Für irgendwas zwischen 250 und 300 Millionen Euro verkauft. Und es ist trotzdem nicht so, dass sie in Geld schwimmen. Ne? Das ist schon, also Fußball ist echt in den Sphären ein sehr, sehr, sehr riskantes Geschäft. Weil klar wird der BVB nicht pleite gehen, wenn sie mal ein Jahr die Champions League verpassen. Aber guck dir die Beispiele an aus den vergangenen Jahren, wenn du regelmäßig Champions League gespielt hast und dann ein, zwei Jahre nicht, dann gehst du, ja, kann man schon sagen, gehst du kaputt, Werder, Schalke. Ne? Kommt zwar irgendwann wieder in die Bundesliga, aber sind aber von Champions League dann auch noch sehr weit entfernt. Und das ist ein schmaler Grat und kaufmännisch schwierig und sportlich, ja, ist es halt auch schwierig, weil du hast riesige Konkurrenz bei Vereinen, die tatsächlich Investoren hinter sich haben, bei denen das jetzt halt, wo die sagen, da muss nicht jeder Transfer passen und wenn es mal nicht klappt, dann gleicht das irgendwie einer aus. Ne? Also, dass der VfL Wolfsburg mit dem Einsatz dieses Geldes, also, wenn man von verdient sprechen kann, wenn ein Verein den Abstieg verdient hat, dann ist es wirklich der VfL Wolfsburg, weil wir wollen über Jahre mit so viel Geld so schlecht arbeiten kann. Die waren ja, ist ja noch gar nicht so lange her, dass die schon zweimal in der Relegation war. Ne? Also, muss man sagen, macht Borussia Dortmund es schon wirklich richtig gut und sicherlich auch Sebastian Kehl, dass er Fehler gemacht hat, weiß er selber. Aber ich glaube, dass das Binnenverhältnis unter den Leuten, die es zu sagen haben, auch so schwierig ist, dass es auch für Sportdirektoren oder Manager oder wie immer man sie nennen mag, durchaus schwierig ist. Deshalb bin ich auch gespannt, was Ole Boog im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren so hinbiegt.
Ja, die Frage ist dann, wird Ole Boog, wenn wir das Thema Sebastian Kehl an der Stelle dann mal abschließen, wird Ole Boog wieder mehr Spieler holen, die noch nicht auf dem obersten Level sind, ja, also keine fertigen, sondern sich mehr darauf fokussieren, Spieler zu holen, die noch jede Menge Potenzial haben. Das macht ja den Anschein, das ist die Idee, dass man das tut. Man hat jetzt ja schon, bevor er gekommen ist, mit Lerma und Pratisch zwei Spieler aus Südamerika verpflichtet. Immer sehr interessant, die brauchen aber normalerweise für die Integration noch ein Jährchen länger als der eine oder andere, weil sie mal eben den Kontinent wechseln, eine komplett andere Kultur, die Sprache sowieso dann auch ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie gut oder ob diese beiden Spieler überhaupt Englisch sprechen. Das ist ja dann auch immer so eine Frage. Also von daher sicherlich nicht einfach. Kenneth Eichhorn wurde jetzt mehrfach genannt als möglicher Kandidat. Das ist ein junger Spieler von Hertha BSC. Ist aber auch nicht so, dass der jetzt über Bundesliga-Erfahrung verfügen könnte. Und dann ist der Sprung eventuell zu hoch, sofort dann als Leistungsträger bei Borussia Dortmund zu funktionieren. Also vielleicht sollten wir da auch nochmal dazu sagen, Markus, das ist jetzt nicht so, es kommen diese ganzen Spieler, auch ein Inacio oder Reggiani, und die werden in jedem Spiel fehlerfrei agieren. Das ist nicht so, nur weil das junge, talentierte Spieler sind.
Na, natürlich nicht. Da muss man aber ganz banal sagen, es gibt keinen Spieler, auch ein Nico Schlotterbeck agiert nicht fehlerfrei, egal wie viel Erfahrung die haben. Aber du hast gerade ein interessantes Wort gesagt, das ist sofort. Und da ist man ja auch bei den, sagen wir mal, zwei groben, großen verschiedenen Ansätzen, die man haben kann. Und da ist jetzt mit Sven Mislintat einer nicht mehr im Verein, aber mit Thomas Broich halt doch einer im Nachwuchsleistungszentrum. Ich kenne den Thomas schon seit vielen Jahren, weil ich arbeite ja, wie du gesagt hast, für die Sportschau. Und bei Turnieren ist Thomas ja häufig als Experte dabei und wir haben häufiger uns, also es ist sehr, sehr interessant, mit ihm über Fußball zu reden. Und er hat halt, eines seiner Steckenpferde ist ja dieser Relative Age Effekt. Also dass man, der sagt ja, Leute, Spieler, die im Dezember geboren sind, die haben halt ungefähr ein Jahr weniger als die, die im Januar geboren sind. Deshalb guckt euch das an, und das geht ja darin über in diese Philosophie, nach der auch Sven Mislintat dann gescoutet hat, nämlich ich gucke mir den Spieler nicht unter dem Gesichtspunkt an, wie gut er jetzt ist, sondern wie gut er werden kann. Und das braucht bei Thomas Broich und diesem Philosophiewechsel natürlich noch Jahre. Aber die Kollegen der Ruhrnachrichten haben da letztens auch länger drüber gesprochen in ihrem Podcast. Da ging es um die sportlichen Erfolge der U19 jetzt, glaube ich, die ja nicht mehr, bei weitem nicht mehr so gut sind wie in den vergangenen Jahren. Ob das jetzt schon mit diesem Philosophiewechsel zu tun hat, kann sein, weil einige junge Leute auch schon in der U23 spielen. Aber das sind so Sachen, glaube ich, wo du wirklich entweder das eine oder das andere machen musst. Wenn du sagst, uns ist es egal, ob die U19 das Halbfinale der deutschen Meisterschaft erreicht, wichtig ist, dass wir die Spieler so ausbilden, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die mal bei den Profis zu sehen, weil, da habe ich noch letztens drüber gesprochen, vielleicht erinnerst du dich an einen, aber der letzte Spieler aus der Jugend, also wirklich ausgebildet von Borussia Dortmund, jetzt nicht so ein was soll man denn sagen?
So ein Gittens oder Sancho oder sowas.
Gittens ist gekommen, was weiß ich. Also ich sag mal, wir reden jetzt über die Kategorie Mukoku oder Mario Götze. Und Mario Götze ist tatsächlich der Letzte, der mir einfällt, der etliche Jahre Jugend Borussia Dortmund gespielt hat und dann es auch in der ersten Mannschaft geschafft hat, oder? Vergesse ich einen, ich weiß es nicht.
Also nein, du vergisst keinen. Also Felix Paslak hat natürlich noch einige Einsätze für Borussia Dortmund, ja. Wurde aber früh dann auch schon verliehen. Da war, glaube ich, in den Niederlanden unterwegs und so weiter. Also der hat es ja auch in Dortmund nie richtig gepackt, ist ein solider Profi geworden, sollte man auch sagen. Also er hat beim VfL Bochum gespielt und jetzt ist er in Schottland. Also der verdient damit seinen Lebensunterhalt und wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Alles in Ordnung, aber eben nicht bei Borussia Dortmund. Und da hast du recht, das ist jetzt echt extrem lange her. Wir reden hier von über 15 Jahren bei Mario Götze.
Ja, wir reden bei Mario Götze natürlich auch von einem Wahnsinnstalent. Also für mich vom Talent her immer noch Top 3 in Deutschland. Also da gibt's nichts. Aber diese Beispiele, und das hatte ich ja eben mal gesagt, man sollte die Spieler dann auch mal ein bisschen was machen. Erinnere dich an Tom Rothe, der macht sein erstes Spiel und köpft gegen Wolfsburg ein Tor. Und wird dann gefeiert. Natürlich zu Recht geil. Du kommst als junger Spieler rein, köpfst vor der Südtribüne ein Tor. Aber der ist nun mal halt Verteidiger. Ne? Guck dir doch an, kann der verteidigen? Und dann gucken dir ein halbes Jahr an oder ein Jahr. Und wie du sagst, der spielt jetzt bei Union Berlin. Alles schön und gut. Der spielt in der Bundesliga regelmäßig. Ne? Und guck dir mal Kicker-Sonderheft. Weiß ich nicht, ob sich die Leute, ich gehöre noch zu denen, die sich das kaufen, wie viele Spieler eine Vergangenheit bei Borussia Dortmund haben und vielleicht in der zweiten Mannschaft. Das ist Wahnsinn, aber es ist halt von Union Berlin zu Borussia Dortmund, und da reden wir dann wieder mit möglichst Überstehen der Gruppenphase oder Ligaphase Champions League, ist halt nochmal ein gewaltiger Sprung.
Ja, der Sprung, das haben wir schon häufig diskutiert, der Sprung ist immens. Und man kann nicht erwarten, dass aus dem Jugendbereich jedes Jahr ein Spieler hochkommt, der in eine Champions League, ich sag mal, Playoff-Mannschaft reinkommt. Das ist einfach unrealistisch. Ich weiß, dass sich das alle wünschen und jeder gerne hätte, ja, wir ziehen aus der Jugend immer die Spieler hoch und das ist überhaupt gar kein Problem und da der Nächste und so. Den FC Barcelona oder sagen wir mal auch Ajax, die gibt's halt vielleicht zweimal auf der Welt, Vereine, die das so extrem hinbekommen über Jahrzehnte, und Ajax ist auch längst nicht mehr da, wo sie früher mal gewesen sind, sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Der FC Barcelona ist halt nochmal eine ganz andere Kategorie, da will auch jeder Jugendspieler gerne hin. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn ein Jugendspieler irgendwo hin will, dann wahrscheinlich zum FC Barcelona, weil sie wissen, da habe ich auch eine realistische Möglichkeit, in die erste Mannschaft eingebaut zu werden. Ich meine, die haben ja jetzt wieder 5 oder 6 aus der eigenen Jugend, die im Kader stehen und regelmäßig auch spielen. Aber normalerweise ist das nicht möglich und realistisch. Deswegen muss man eventuell mal die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Ich möchte aber natürlich noch, Salih Özcan können wir ein bisschen außen vor lassen. Er war auch mal eine Zeit lang kurz in Wolfsburg und eigentlich immer nur Ergänzungsspieler. Über 2 Spieler sprechen, die verabschiedet wurden, neben Sebastian Kehl und neben halt Salih Özcan. Das sind Julian Brandt und Niklas Süle. Fangen wir mal mit Julian Brandt an. 7 Jahre waren es jetzt. Ja, hunderte von Spielen gemacht für Borussia Dortmund. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Er war eigentlich immer mit dabei, war nie länger verletzt. Aber er hat die Erwartungen nicht erfüllt, weil damals, als er kam, haben viele gedacht, mit Anfang, Mitte 20, boah, das kann hier ein Spieler werden, an den sich irgendwann alle erinnern. Jetzt hat er, ich finde, solide bis gute Leistung gebracht, aber sehr gut, dieses Level hat er halt leider nicht erreicht. War nicht mehr drin, waren es die Umstände, wie ordnest du seine Zeit beim BVB ein?
Ja, das ist schwierig. Julian Brandt ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil ich habe jetzt gerade, der Kollege Röckenhaus hat in der Süddeutschen tatsächlich geschrieben, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat. Ich habe auch nur den Teaser gelesen. Julian Brandt sei der einzig ablösefreie Weltstar derzeit auf dem Markt. Da muss ich ehrlich sagen, auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen, ihn als Weltstar zu bezeichnen. Wenn da jetzt gestanden hätte, potenzieller Weltstar, hätte ich gesagt, das unterschreibe ich sofort. Weil ich glaube, dass Julian Brandt vom Talent her gar nicht so weit weg ist wie von einem Mario Götze. Es ist ein unglaublich begnadeter Fußballer und das hat man bei Borussia Dortmund ja auch gesehen. Sein Problem war, das hat man nur immer in Phasen gesehen. Ne? Und das geht jetzt über die normalen Schwankungen, die jeder Fußballer hat, natürlich hinaus. Ne? Also selbst ein Ulisse hat ja jetzt in den letzten 2, 3 Spielen dann gezeigt, dass der auch es tatsächlich drin hat, mal nicht so gut zu spielen. Das hatte man ja fast gedacht, dass das gar nicht geht. Und Julian Brandt, ja, ist das jetzt ein schlampertes Genie? Jeder Mensch ist ja, boah, das ist jetzt aber eine Phrase, aber der ist jetzt anders und von seiner Psyche her auch. Und ich glaube, dass Julian Brandt hat Julian Brandt Bock darauf, ein Weltstar zu sein? Mit allem drum und dran, was das Ja, also das, ich hoffe, dass man jetzt versteht, warum ich diese Frage stelle. Ich glaube, der hat einfach, ja, tut man ihm da Unrecht, wenn man sagt, der war vielleicht zu schnell damit zufrieden. Oder sagen wir mal, das ist ja seine Entscheidung, ne? Und du kannst ihn ja auch jetzt nicht dazu prügeln und das würde bei ihm auch nichts bringen. Aber wie gesagt, bei ihm wäre mehr drin gewesen und einige Trainer oder einige Konstellationen, sag ich mal, haben das ja geschafft, das ihm aus ihm rauszuholen. Dieses Halbjahr in Leverkusen mit Havertz zusammen, ja, sensationell. Und wer Julian Brandt da gesehen hat oder wer wissen will, wie gut Julian Brandt ist, der soll sich die Spiele in Leverkusen mit Havertz zusammen angucken. Und solche Phasen hatte er in Dortmund auch immer, aber halt nicht so häufig, wie man das in 7 Jahren vermuten könnte oder vermuten wollte oder sich erwünscht hätte von Seiten des BVB. Wenn man sich die Zahlen anguckt und die Daten und die Scorer und die Assists, glaube ich, muss man schon wirklich auf dem Transfermarkt einen guten Fang machen, um ihn sofort zu ersetzen oder möglichst schnell zu ersetzen.
Ich glaube, dass das schwieriger wird, als viele das denken zum aktuellen Zeitpunkt. Ich will nicht sagen, dass man ihm irgendwann hinterher trauert. Er hat aber auf eine gewisse Art und Weise auch mit seiner sehr sympathischen Ausstrahlung, mit seiner reflektierten Art bei Borussia Dortmund Spuren hinterlassen. Das würde ich schon so formulieren. Sportlich vielleicht nicht die Spuren, die man sich erwünscht hat, aber er war zumindest verlässlich. Also er war nie mal ein halbes Jahr raus oder sowas mit einer schweren Verletzung, sondern Julian Brandt war eigentlich immer mit dabei und natürlich dann auch mit dafür verantwortlich, dass man einmal den DFB-Pokal, sage ich schon, bin schon wieder beim Handball, DFB-Pokal natürlich, dass man den DFB-Pokal gewonnen hat, dass man ins Champions-League-Finale eingezogen ist, dass man fast Meister geworden wäre vor ein paar Jahren. Da hatte Julian Brandt auch seinen Anteil. Die Frage ist in diesem Fall, weil du gesagt hast, potenzieller Weltstar, wenn er so ist, wie er ist, dann ist er vielleicht kein potenzieller Weltstar, sondern er ist ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler und darüber nicht hinaus. Vielleicht hat er dieses Potenzial Weltstar nicht, weil ihm in manchen Bereichen ein paar Prozent fehlen. Zum Beispiel bei Mentalität, bei Durchsetzungskraft, bei Wille. Da fehlen ihm ein paar Prozent. Die werden ihm immer fehlen, weil er so ist, wie er ist. Und deswegen hat er das Potenzial Weltstar gar nicht. Weil wir können ja nicht immer nur auf das gucken, was er technisch kann. Ja. Da können auch viele andere gut technisch Fußball spielen. Eher besser als die meisten. Natürlich, wir haben fantastische Aktionen von ihm gesehen. Aber vielleicht hat er das Potenzial Weltstar gar nicht.
Ich glaube doch. Wenn du mal so einen Modellversuch machen würdest, und wenn der Fußball eine Randsportart wäre, um die sich kein Schwanz kümmern würde, keine Fernsehkameras, wenn Fußball das wäre, wäre Julian Brandt ein Weltstar. Also, ich glaube, dann wäre der dieses höchste Niveau. Wenn der hat einfach wirklich Bock darauf. Und was einem natürlich auch dann fehlt, das ist jetzt nicht seine Schuld, und beweisen kann ich es auch nicht. Ich glaube aber, wenn du um Julian Brandt noch andere Julian Brandts hättest, die genau das können, was er kann, den Ball präzise, direkt, schnell passen und so weiter, ne? Also im Ruhrgebiet oder ich glaube, das sagt man auch bundesweit, so Zocker, ne? Die um ihn herum noch mehr mit ihm spielen, schnell spielen und so weiter. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl bei ihm gehabt, er denkt sich, boah, wenn der jetzt gewusst hätte oder merken würde, was ich so vorhab oder so, dann wäre es auch besser. Ist jetzt alles, kann einem niemand belegen, kann einem niemand widerlegen. Ich glaube schon, dass da deutlich mehr drin gewesen wäre, wobei wir jetzt immer unsere Definition, ne? Also ich meine, wir gehen ja immer davon aus, dass jeder, der im Profibereich ist, irgendwie danach strebt, möglichst gut zu werden, möglichst Nationalspieler zu werden, möglichst jede WM zu spielen. Und wenn wir gleich über Niki Süle sprechen, ja, diesen Wunsch, das hat er ja auch zugegeben, hatte er ja selber auch nicht. Und die Frage ist, kann man es diesen Menschen und diesen Profifußballern verdenken, wenn sie mit dem zufrieden sind, was sie haben? Es sind halt Menschen so gestrickt, die wollen halt nicht mehr. Das ist ja auch nicht nur im Fußball so, ne? Also es gibt Leute, die sind mit dem, also bei uns in der Branche ja auch. Ich kenne Reporter, die machen seit 30 Jahren sind die Reporter, die hätten auch Redaktionsleiter und was weiß ich werden können, hätten sich dann in irgendwelchen Konferenzen mit anderen um Budgets und die haben gesagt, nee, ich will zum Training und so weiter und ich bin zufrieden. Also eben das Seine. Ja? Wobei wir natürlich, ich weiß nicht, ob wir schon überleiten wollen,
ja, können wir.
Niki Süle, wir müssen natürlich auch immer über Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen. Ne? Also man kann nicht immer mit Geld kommen und so und von wegen, der verdient da über 10 Millionen Euro und der hat gefälligst dies und das zu machen. Das ist schwierig, aber logischerweise musst du natürlich zumindest danach streben und danach leben, für den Preis oder für das Geld, was dir dein Arbeitgeber bezahlt, dem auch gerecht zu werden, was er von dir verlangt. Und kein Fußballverein der Welt verlangt von einem Profi, dass der in jedem Spiel super ist und Kickernote 1,5 kriegt. Ja, aber er muss zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass er in jedem Spiel zumindest eine 3,5 im Tank hat, wie man so schön sagt.
Ja, also Niklas Süle, für alle, die es nicht getan haben, war jetzt zu Gast beim Podcast Spielmacher mit dem Kollegen Sebastian Hellmann. Und tatsächlich habe ich selbst weniger Zeit, Podcasts zu hören, weil ich selber viele Podcasts mache. Und wenn man dann schneidet oder irgendwas, kann man nicht noch nebenbei einen Podcast hören. Das ist leider nicht möglich. Ja, man kann vielleicht mal ein Fußballspiel laufen lassen, aber bei einem Podcast wird es dann schon ein bisschen schwieriger, sich dann entsprechend zu konzentrieren. Aber ich saß im Auto, habe mir den angehört und er war ja dann im August des vergangenen Jahres schon mal bei Sebastian Hellmann zu Gast und das war auch sehr interessant, das auch nochmal zu hören, was er da gesagt hat in Hinblick auf die aktuelle Saison und dann haben sie das ausgestrahlt nach dem Testspiel gegen Juventus, wo er sich einen Muskelbündelriss zugezogen hat und das tat mir schon in der Seele weh als Fußballfan und natürlich auch als Fan von Borussia Dortmund und auch solcher Typen wie Niklas Süle, dass er dann am Ende in der Saison im Prinzip gar nicht richtig helfen konnte, weil das hat sich durch seine Zeit beim BVB gezogen. Du hast jetzt gerade von Preis-Leistungs-Verhältnis gesprochen. Absolut richtig. Er hat hier sehr, sehr viel Geld verdient und dann sollte man gewisse Erwartungen auch haben dürfen. Wofür er natürlich wenig kann, sind Verletzungen wie zum Beispiel ein Muskelbündelriss. Weil ich glaube, das hat nicht unbedingt immer damit zu tun, dass er gerne mal ein Cheeseburger isst. Er hat ja witzigerweise dann Sebastian Hellmann da ein paar Cheeseburger-Kredenz. Das fand ich eigentlich eine fantastische Form von Selbstironie. Ja, muss man auch erstmal bringen. Aber das ist wirklich erstaunlich gewesen. Am Freitag im Stadion, die Leute hatten so dermaßen Bock auf Niklas Süle, dass der eingewechselt wird. Ich glaube, wenn wir mal vom Sportlichen jetzt weggehen, Markus, die Tatsache, wie offen und transparent er in diesem Gespräch mit Sebastian Hellmann war, hat ihm so viele Sympathien entgegengebracht. Und er hat auch gesagt, er wäre so gerne Meister geworden damals, wie die Leute an diesem letzten Spieltag gegen Mainz 2023 die Mannschaft auf dem Weg vom Hotel zum Stadion sozusagen begleitet haben. Das hätte er nie erlebt. Das hat ihm im Herzen wehgetan, diese Menschen nicht glücklich zu machen. Und das, finde ich, ist erstmal eine tolle Aussage. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte lieber nur Niklas Süles in meiner Mannschaft, die vielleicht nicht immer die beste Ernährung haben, die nicht immer die besten Fitnesswerte haben, aber die anscheinend eins sind, absolut ehrlich. Da könnte ich mich mehr mit identifizieren. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht.
Ja, zwei Sachen. Ich habe jetzt aus verschiedenen Gründen den Podcast nicht gehört. Einer, der ist sicherlich nicht ausschlaggebend, aber ich habe immer so ein Bei diesem Podcast frage ich mich zum Beispiel, was ist geskriptet, was ist spontan? Ja, man muss dazu wissen, dieser von Sebastian Hellmann betriebene Podcast Spielmacher wird von einer Firma produziert. Ob der jetzt Geschäftsführer ist, weiß ich nicht. Er steckt auf jeden Fall dahinter. Das ist Volker Struth. Volker Struth ist der Berater von Micky Söhl. So, also das muss man, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das da transparent gemacht wurde bei den Agenturberichten und allen Berichten, die es da gegeben hat. Finde ich, sollte man schon machen. Aber ich verweise mal, das hatte ich ja auch schon hier bei Blue Sky dann geschrieben, Micky Söhl ist einer, mit dem würde ich auch gerne einen Abend im Vereinsheim verbringen, weil der ist tatsächlich authentisch, wie man so schön sagt. Eine Anekdote: Es gibt ja bei diesen Trainingslagern von der Nationalmannschaft vor großen Turnieren immer so einen Mediatag. Der ist dann so gesplittet, eine Hälfte elektronische Medien, eine Hälfte dann Printmedien. Und dann war vor der WM 2018 in Südtirol, war ja das Riesenthema Foto Erdogan, Gündogan und Özil. Özil hat ja nichts gesagt, aber das haben sich natürlich alle auf Gündogan gestürzt und dann gab es noch, was weiß ich, Kimmich und so, wo sie sich, und ich habe ja dann den großen Vorteil, als jemand, der da für die ARD arbeitet, dass da noch Kolleginnen und Kollegen auch da sind. Und dann dachte ich, suchst du dir mal ein, wo jetzt keiner sitzt. Und da saß Micky Söhl da ganz alleine und dann haben wir im Endeffekt gar kein Interview geführt, sondern ja so ein bisschen gequatscht. Und dann sage ich so, das ist ja seit, keine Ahnung wann, üblich, dass von einem Training nur 15 Minuten zu sehen sind. Da laufen die dann ein bisschen oder passen sich die Bälle zu. Also du hast im Grunde genommen überhaupt keine Einblicke mehr in das, was die im Training machen. Und dann sage ich so, wenn wir jetzt da nicht mehr zugucken dürfen, was macht ihr denn dann so Besonderes und Geheimnisvolles? Und sagt da ganz locker, nix. Also jetzt nicht nix im Sinne von wir machen, ja, aber es gibt eigentlich keinen Grund, dass ihr da nicht zugucken dürft. Ne? Klar kann man mal sagen beim Standard, aber so, es gibt ja auch Mittel und Wege zu sagen, was sie jetzt, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber das zeigt im Grunde genommen, was Micky Söhl für ein Typ ist. Und alle anderen Begegnungen mit ihm waren eigentlich auch so. Der ist wirklich locker und ja, der genießt das Leben und der war halt nicht bereit, das Leben, was er führen will, dafür aufzugeben, alles aus ihm rauszuholen. Und vom, wenn wir vom Talent reden her, ist er sicherlich auch einer, der, ich sehe den über vielen Innenverteidigern, die derzeit für die Nationalmannschaft gehandelt werden.
Das ist wirklich ein Jammer. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt ein Jammer. Der in einer top körperlichen Verfassung wäre aus meiner Sicht Stammspieler in der Nationalmannschaft und ein hervorragender, herausragender Spieler für Borussia Dortmund. Alleine seine Verlagerung auch total unterschätzt, weil wir immer über diese Seitenverlagerung von Nico Schlotterbeck sprechen, der natürlich in der Spieleröffnung sehr gut ist. Niklas Süle kann das auch. Ja,
ja klar.
Also,
fantastisch. Er hat ja auch rechter Verteidiger sogar gespielt und das mit der Figur und das auch gar nicht schlecht. Also, wenn, das gebe ich dir absolut recht, wenn er in Form ist und das Alter ist ja nun wahrlich auch kein Problem. Ich meine, der ist 30, ne? Rüdiger ja. Ist 32, 33, ich weiß es gar nicht genau. Also, das wäre überhaupt kein Problem. Aber er hat sich jetzt für was anderes entschieden. Kann man respektieren, muss man es sowieso. Unter gewissen Voraussetzungen auch akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass man, muss man schon jetzt das Gehalt erwähnen. Wenn man so viel Geld bekommt, muss man sich körperlich dazu in die Lage versetzen, Höchstleistungen abrufen zu können.
Ja, ich sehe das mit der einen und auch mit der anderen Perspektive. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Wenn man die Perspektive sieht von Niklas Süle, eben hast du bei Julian Brandt gesagt, der will vielleicht gar kein Weltstar sein, der will einfach nur fantastischen Fußball spielen. und hatte vielleicht auch nicht die Spieler um ihn herum, die Fußball auch genauso denken wie er. Das kommt ja dann auch immer noch dazu. Ja. Es war vielleicht mit Havertz dann in Leverkusen auch die perfekte Kombination und in Dortmund hat es nie so wirklich optimal gepasst, je nach Konstellation, wer da gerade auch im Kader stand. Und vielleicht ist das bei Niklas Süle ähnlich. Er war, wie gesagt, sehr offen in diesem Gespräch. Du hast jetzt das nochmal eingeordnet. Wie gesagt, wird produziert von einer Firma, wo Volker Struth, sein Berater, involviert ist. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass da nicht so wirklich was geschnitten war, dass das ein flüssiges Gespräch war. Und Süle vor allem auch selber reden wollte. Die Offenheit hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vielleicht, ja, war ihm das halt nicht so wichtig, sondern er wollte immer auch nur Fußball spielen. Trotzdem bleibt es bei dieser Nummer mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ja ganz klar. Also, die beiden nicht mehr bei Borussia Dortmund, Salih Özcan nicht mehr bei Borussia Dortmund. Werden wir einen von den dreien irgendwie vermissen?
Also bei Salih Özcan würde ich jetzt ganz spontan sagen nein, weil das ist im Endeffekt einer, den man bei Borussia Dortmund ja gar nicht so beurteilen kann, weil man ihn gar nicht so häufig gesehen hat. Das ist einer der Einkäufe, das gibt es bei anderen Vereinen vielleicht auch, aber das ist so der moderne Dalrymple Buckley. Den hat Borussia Dortmund auch nach einer guten Halbsaison geholt. Beim FC. Die Eintracht erfährt es gerade mit Skiri, der hatte auch ein super halbes Jahr, ganzes Jahr zeitliche Zusammenhänge, da kann ich jetzt daneben liegen. Aber da kommt halt dazu, sie haben bei einem Verein, der nicht auf dem Niveau von Borussia Dortmund ist, oder das hat Salih Özcan jetzt gemacht, ein Jahr sehr gut gespielt. Aber da hätte man dann vielleicht kann man es manchmal auch wirklich nicht sehen, dann kommen die anderen Faktoren dazu. Aber da habe ich schon Zweifel oder ich denke mal, man hätte vielleicht doch sehen können, dass es dann für Borussia Dortmund nicht reicht. Und ich glaube nicht, dass jemand ihn in Dortmund vermissen wird. Bei Julian Brandt, wenn du mir jetzt sagst, ich soll Ja oder Nein sagen, würde ich Ja sagen. Bei Niklas Süle muss ich jetzt überlegen, habe ich gerade schon versucht, war der irgendwann mal über einen längeren Zeitraum unumstrittener Stammspieler bei Borussia Dortmund? Oder wurde das immer wieder durch Verletzungen? Ich weiß es ehrlich gesagt, müsste ich in die Statistik gucken. Von daher, ja, eher auch nein. Andererseits, so viele Innenverteidiger hat Borussia Dortmund nun nicht.
Nee.
Von dem Niveau erst recht nicht, von dem potenziellen wieder mal. Ne?
Ja, ich ganz wie gesagt verstehen, dass er sagt, das ist für ihn jetzt genug, weil er hatte auch Angst nach diesem Spiel in Hoffenheim, da ist er ja mit einer Knieverletzung vom Platz, dass das nochmal ein Kreuzbandriss ist. Es wäre der dritte seiner Karriere gewesen. Er wollte nicht, dass er dann die Zeit in den kommenden Wochen und Monaten in der Reha verbringt, anstatt mit seiner Familie. Das ist auch ehrlich und das steht ihm ja auch zu. Das ist auch alles in Ordnung. Deswegen ist diese Entscheidung seinerseits, die Karriere zu beenden, konsequent. Also das muss man wirklich sagen. Die ist konsequent. Der muss sich den Rest seines Lebens nicht mehr um Geld sorgen. Ich denke, er ist jetzt nicht der Typ, der das Geld komplett verprasst. So ordne ich ihn schon ein, dass er das auch vernünftig geregelt bekommt. Von daher ist das alles in Ordnung. Schade ist, glaube ich, das Wort, was man finden kann, sowohl für Julian Brandt bei Borussia Dortmund als auch für Niklas Süle. Passt das, dieses eine Wort?
Ich würde sagen, ja. Also bei beiden wird man sich sicherlich nächste Saison denken, ach, wäre ganz gut, wenn der jetzt noch da wäre. Bei Julian Brandt bin ich mir sogar ziemlich sicher.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben Hörerfragen und bevor wir damit durchstarten und in die Schlussphase kommen der heutigen Sendung, der Hinweis: Folgen, liken, kommentieren und andere darauf aufmerksam machen oder gerne unterstützen. Das geht, wenn ihr vorbeischaut auf schwarzgelberunde.de. Da bekommt ihr alle Infos, die ihr benötigt, weil eine Frage kam auch rein. Da muss ich sie direkt mal raussuchen, ob es dieses Format in der folgenden Saison überhaupt noch gibt. Das weiß ich aktuell nicht, denn ihr habt es ja mitbekommen, aktuell gibt es noch keinen Sponsor und ohne Sponsor kann ich dieses Format nicht fortsetzen. Ich muss ja auch ein bisschen was verdienen, um in meinem Leben zurechtzukommen. Da möchte ich zu euch auch ehrlich sein und ja, es gibt natürlich ein paar Leute, die spenden ein bisschen was, es gibt aber auch laufende Kosten. Also das ist jetzt nicht so wichtig, das alles einzeln aufzudröseln, aber ich muss wie gesagt auch ehrlich mit euch sein, es wird noch ein paar Folgen auf jeden Fall geben. Aber ohne Sponsor, es können auch mehrere sein, das ist ja gar nicht das Thema, geht es eben nicht weiter. Und bevor ich euch da irgendwie was vormache, muss ich mit euch ja auch ehrlich umgehen. Das habt ihr euch verdient. Ich bekomme sehr viel Unterstützung. Ich bekomme sehr viele warme Worte. Das weiß ich enorm zu schätzen. Ich bekomme sehr viel Hilfe von den Leuten da draußen. Ja, es gibt immer wieder Kleinigkeiten. Und deswegen nochmal vielen Dank, was das angeht. Aber es hilft ja nicht, euch da irgendwie was vorzumachen. Also, falls ihr jemanden kennt, der einfach im Geld schwimmt, der sagt, darf sich sehr, sehr gerne melden, ist überhaupt gar kein Problem. info@schwarzgelberunde.de und dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Die erste Frage, die ansonsten reingekommen ist, ist die, warum hat Marcel Schmelzer die U23 verlassen als Co-Trainer? Ich saß gestern da auf der Tribüne und da hat dann jemand zu mir gesagt, ach, ich wusste gar nicht, dass der hier Co-Trainer ist. So, also er war nie wirklich im Fokus, aber er hat jetzt auch gesagt, er möchte sich mehr um seine Familie kümmern, zweites Kind und von daher auch da eine faire Entscheidung, eine gute Entscheidung. Eine Frage, die an dich geht, Markus. Was erwartest du von Niko Kovac in Sachen Entwicklung der Mannschaft in der kommenden Saison?
Ja, das hatte ich fast befürchtet, dass sowas kommt. Niko Kovac ist, wie alt ist er, 44 oder älter? Oder ich habe keine, nee.
54, glaube ich,
54, ja, ja, 44 habe ich jetzt, ich hatte eben was von Riera gelesen. Mit 54 ändert man sich nicht mehr. Ne? Also du kannst irgendwie Nuancen oder so, ne? Aber Niko Kovac wird weiter so arbeiten, wie er das bisher gemacht hat. Und ich glaube, da, das ist auch richtig so. Weil das kann eigentlich nur in die Buchse gehen. Also ich glaube mir auch Niko Kovac wäre so ehrlich, wenn jetzt der Ole Burg zu dem hinkommen würde und sagen, du pass auf, wir wollen ja aber nächstes Jahr mal Spektakel wieder haben im Westfalenstadion. Du musst jetzt dies und das ändern. Da würde Niko Kovac sagen, alles klar, wenn ihr Spektakel haben wollt, dann bin ich der Falsche, dann sucht euch einen anderen. Das finde ich auch richtig. Niko Kovac ist kein Spektakeltrainer. Niko Kovac ist ein Trainer, der dir zu 98% die Wahrscheinlichkeit gibt, dass Borussia Dortmund sich auch in der nächsten Saison wieder für die Champions League qualifiziert. Und wenn Borussia Dortmund das haben will und ihnen das reicht und es gibt gute Argumente dafür aus wirtschaftlicher Sicht, dann müssen sie das machen. Diese Mannschaft jetzt auf Spektakel zu trimmen, wird schwierig mit Niko Kovac. Schon wie gesagt, wenn das ginge, hätte er das. Das ist ja keiner, der sagt, ich muss das machen, um keine Ahnung wem zu gefallen oder so oder um euch zu ärgern. So arbeitet der halt. Dann wird's eng und du kannst die Mannschaft ja auch unter den, ich will jetzt nicht sagen Sparzwängen, Borussia Dortmund ist immer noch besser gestellt als 99,8% aller anderen Profiklubs. Aber was musst du an dieser Mannschaft ändern, um jetzt zu sagen, wir spielen jetzt das Stadion, wir begeistern jetzt das Stadion wieder? Also von daher, wenn ich gehe mal davon aus, dass die Frage in diese Richtung gemeint ist, Entwicklung hin zu attraktiverem Fußball. Vielleicht werden sie ein, zwei Spiele deutlich attraktiver dann spielen. Wichtiger wäre allerdings, dass man die Spiele gegen die Mannschaften, die über einem oder in gleichen Regionen sind, davon mal mehr gewinnen, ne? Weil das hat man ja in dieser Saison dann auch nur, hilf mir, ja, in Leverkusen.
Auswärts, genau, in Leverkusen und in Stuttgart. Und in Stuttgart war es ja ultra glücklich.
Da wollen wir mal gar nicht drüber reden, über das Spiel. Das war ja Wahnsinn. In Leverkusen hat man gewonnen. Ja, gut, dafür verlierst du halt dann im DFB-Pokal zu Hause gegen Leverkusen. Also da ist sicherlich noch was drin. Ne? Gegen Bayern, klar, haben sie gut gespielt. Letztlich aber auch verloren. In München gut gespielt oder die zweite Halbzeit gut gespielt. Letztlich aber auch verloren. Und wenn du näher an Bayern München rücken willst, musst du diese Spiele dann davon mehr gewinnen. Und ja, die anderen gewinnst du halt, weil du so viel individuell besser bist und auch eine teurere Mannschaft hast als die anderen. So ist der Fußball halt gestrickt, das werden wir nicht ändern.
Ja, das, ja, am Ende kommt es ja sowieso nur auf Ergebnisse an. So kann man es ja auch immer sagen. Ist
das
ein bisschen einfach. Naja, sagen wir mal so, wenn Niko Kovac mit fast immer nur 1-0 Siegen deutscher Meister wird, dann ist den Leuten auch scheißegal, wie der Fußball war.
Das ist richtig. Ja, das wirst du aber in Dortmund, in Deutschland nicht schaffen. Ja, weil da halt die Bayern vor sind. Ja, klar, das ist logisch, wenn du Meister wirst, ja. Ja, also es gab Meisterschaften, also die 2002er Meisterschaft war ja jetzt auch nicht so, dass die mit Hurra-Fußball erspielt wurden.
Nein, und, überhaupt gar nicht.
Von daher, klar, bist du dann auch zufrieden. Aber ich muss, ja, ich meine, ich bin ja Dortmunder und wohne auch in Dortmund und bin halt auf Dorfsportplätzen und auch donnerstags immer bei uns auf dem Platz sind für den Vereinsheim. Und da wird natürlich auch schon, also ich kriege auch bei vielen Dortmund-Fans so mit, dass kein Mensch gibt eine Dauerkarte ab in Dortmund, aber es gibt halt wirklich viele oder einige, ich würde sagen fast schon viele, die dann häufiger nur noch hingehen, weil es eben so üblich ist und weil man die Leute da trifft, aber dass die so Bock auf Borussia haben, wie das mal war, das findet man doch immer weniger. Oder wenn ich es bei uns in der, also wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe von der alten Mannschaft oder zwei, drei andere, da sind Karten, hier will einer Südtribüne gegen Gladbach oder gegen Stuttgart und da kriegst du zwei Tage keine Antwort. Ne? Und das hat's früher nicht gegeben. Ich kriege immer noch so ein, zwei Mal in der Saison Anfragen von, ja, kannst du mir mal Karten für Borussia sorgen? Ich will aber mit meinem Sohn hin und so. Ich sage, ja, Online-Ticketshop. Du kriegst bis auf Bayern und nächstes Jahr dann gegen Schalke, wirst du für jedes Spiel Karten kriegen, wenn du dich auf dem, und sei es auf dem zweiten Markt darum kümmerst. Die Zeiten sind vorbei, dass du bei Borussia keine Karten gekriegt hast und beste Kontakte haben musstest.
Ja, also, wenn man weiß, dass das Playoff-Hinspiel gegen Atalanta nicht ausverkauft war, das spricht ja für sich, ne? Also ein K.O.-Phasenspiel, wie ich finde, gegen einen noch durchaus attraktiven Gegner, der vor nicht allzu langer Zeit noch einen europäischen Titel gewonnen hat im Finale gegen Bayer Leverkusen, ist dann schon sehr erstaunlich, ne? Also da hätte man schon erwartet, dass der Wunsch der Leute nach so einem Spiel, wo es um was geht, zu diesem Zeitpunkt der Saison, deutlich größer ist. Aber du hast recht, die Leute scheinen ein bisschen satt. Wer übrigens eine Dauerkarte zu viel hat, kann sich auch gerne melden. Gar kein Problem. Wir haben ja genug Leute, die suchen, ja, die wollen gerne dahin und die haben da Bock drauf. Und deswegen, ich kann das schon verstehen, dass die Lust vielleicht bei einigen dann nicht mehr so hoch ist. Und die kommt natürlich mit attraktiverem Fußball. Ist ja logisch. Dann muss nicht mal immer gewonnen werden, aber attraktiverer Fußball gespielt werden.
Wobei, bei der Champions League müssen wir schon noch andere ins Boot nehmen. Ne? Also an einem arschkalten November, Atalanta war nicht im November, aber 21 Uhr an einem arschkalten Abend. Und du kommst aus dem tiefsten Sauerland, hast keine Möglichkeit,
natürlich.
ÖPNV, 21 Uhr Anstoß. Du stehst dann hinterher noch auf dem Parkplatz und bist dann irgendwie halb zwei im Bett, musst am nächsten Morgen raus. Ja, das hat mit Borussia nichts zu tun. Das ist einfach, das ist irre sowas.
Ja, ist natürlich auch irre und ich kann dann auch verstehen, wenn die Leute, die eine lange Fahrt noch vor sich haben und am nächsten Tag keinen Urlaub nehmen wollen, dass die dann sagen, da gehe ich nicht hin. Aber bei einem K.O.-Phasenspiel ist es dann vielleicht schon nochmal was anderes. Aber das hat ja dann auch aufgezeigt, wie die Leute aktuell denken. Also das hätte es vor ein paar Jahren überhaupt nicht gegeben, dass die Fans dann sagen, nee, da wollen wir nicht hin. Also da verzichten wir drauf. Und ja, es war halt nicht ausverkauft. Von welchen Spielern sollte sich der BVB noch trennen? Meine Verkaufsliste: Guirassy, Adeyemi, Sabitzer und Couto.
Boah, warum sollte man sich von Guirassy trennen? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ich glaube, also ich versetze mich jetzt mal in die Lage des Hörers, ich glaube, das liegt daran, dass er keine Körpersprache hat, die die Leute begeistert, so drücke ich es jetzt mal aus, und die Identifikation, schwieriges Wort, mit dem Verein bei ihm halt nicht die allergrößte ist. Das würde ich jetzt mal so vermuten.
Ja, da ist vielleicht was Wahres dran. Andererseits will ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch fragen, bei wem ist die Identifikation mit dem Verein jetzt so groß, dass er unbedingt bleibt? Also ich glaube, um mal ganz kurz einen Schlenker zurückzukriegen, ohne dass das ein Vorwurf an Leute wie Marcel Sabitzer oder so ist, ne? Aber es wurde ja auch im Zusammenhang mit Nico Schlotterbeck davon gesprochen, er soll das Gesicht der Borussia werden. Da habe ich dann auch so gedacht, wer ist denn momentan das Gesicht der Borussia? Und dann gibt es kein Gesicht der Borussia mehr. Körpersprache finde ich immer einen schwierigen Begriff, verweise ich nur auf die Jahre von Mesut Özil. Ne? Also wenn man so spielt wie Mesut Özil, dann kann man ruhig mal die Schultern hängen lassen, und wenn man so trifft wie Guirassy, dann kann man das, das ist ja immer die Frage, wen holst du dann? Ne? Also wenn jetzt einer irgendwo einen Haaland entdeckt, der 70% so gut ist, und den im Tausch dann dagegen, dann würde ich auch sagen, okay, das kann man sicherlich mal machen, aber trennen müssen finde ich immer schwierig. Wenn du jetzt so in die Richtung fragst, wie wir das eben schon hatten, wen würde man vermutlich nicht vermissen, ist Jan Couto mit Sicherheit dabei. Bei dem sehe ich auch die Qualität nicht so, ne? Wobei er vielleicht dafür auch dann mal über einen längeren Zeitraum spielen müsste. Sabitzer, könnte sein, dass man hinterher dann auch sagt, wenn wir den jetzt noch da hätten. Andererseits ist jetzt, ne, das ist halt so, bei Borussia denkt man halt immer, ich sitze ja auch dann da im Stadion und denke, oh, das ist so ein bisschen mehr attraktiver und so, und könnte es schon werden, ne? Karim Adeyemi ist ja nochmal ein Kapitel für sich, hat sicherlich nicht das Talent eines Brandt oder Götze, aber könnte natürlich auch viel mehr. Und wenn er gut drauf ist, dann kann er auch Spektakel. Dass man sich von ihm unbedingt trennen muss, glaube ich nicht. Wenn es einen Verein gibt, der so verrückt ist, 50 bis 60 Millionen für ihn zahlen, dann musst du es aus wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, machen.
Ja, und ich glaube, dass es dann auch aus sportlichen Gründen verkraftbar wäre, sagen wir es mal so. Ne? Also,
schnelle Außenbahnspieler sind ein unheimlich hohes Gut im Fußball. Ne? Also ich will da jetzt, es hört sich so an, als würde ich jetzt Ewaldin, das ist ja das Steckenpferd von Ewaldin, den Podcast höre ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Ich finde aber, da hat er absolut recht. Schnelle Außenbahnspieler sind extrem wichtig heutzutage, um gegen die immer besser werdenden Defensiven da was zu reißen. Deshalb weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Deshalb weiß ich auch nicht, das weiß ich nicht, bezieht sich aber jetzt auf, ich weiß nicht, wie gut Jadon Sancho derzeit ist. Ne? Also er spielt bei Villa auch nicht. Ne? Also ich habe, wenn du mich fragst, wäre das eine gute Idee, dann sage ich jetzt, ich kann es dir nicht einfach nicht sagen, weil ich ihn in den letzten Wochen, Monaten nicht habe spielen sehen, so dass ich das auch nur halbwegs beurteilen kann. Das wird Borussia schon machen. Wobei ich weiß nicht, ist das vielleicht sogar eine Nebelkerze, Jadon Sancho?
Es wäre, glaube ich, auf jeden Fall eine Sache, die Fans mal wieder in Euphorie versetzt, weil er schon noch bei den Fans ein sehr hohes Standing hat. Die Leute lieben diesen Spieler. Und ich sag mal so, die Nummer 10 wird frei. Ja?
Wobei wir jetzt das aber auch nur auf die Rückennummer und nicht auf die Position beziehen.
Natürlich. Naja, genau. Ja. Okay, ja. Naja, das ist richtig. Okay.
Ja, du. Sollen sie machen. Ich guck's mir dann gerne an. Aber ich habe derzeit keine Ahnung, ob es eine gute Idee wäre, ihn zum dritten Mal zu holen.
Wäre Johnny Burkhardt nicht der ideale Nachfolger für Guirassy als echter abgezockter Neuner anstatt Aslani? Ja, oder könnte die Ablösesumme zu hoch sein? Naja, Eintracht Frankfurt braucht vielleicht auch ein bisschen Geld, muss eventuell wieder verkaufen. Du hast das ja eben erklärt. Aber wir haben ja gerade auch über Guirassy gesprochen. Man bräuchte natürlich schon einen, der weiß, wo das Tor steht. Und Guirassy, da muss man einfach sagen, der weiß einfach, wo das Tor steht. Das ist Fakt. Ja, also der hat jetzt im Schnitt in den beiden Bundesliga-Saisons bei Borussia Dortmund grob 20 Tore erzielt oder sogar ein bisschen drüber. Und deswegen kann man da auf jeden Fall mal mit zufrieden sein. Was wird hier noch gefragt? Ein, zwei Fragen möchte ich gerne noch mit reinnehmen. Was haben wir denn? Gibt es Cheeseburger? Nee, bei uns gab es keine Cheeseburger. Magst du überhaupt Cheeseburger? Bist du Cheeseburger-Freund, Markus?
Ich bin Burger-Freund, aber dann auch wirklich, muss ich vielleicht ein bisschen Werbung machen für das Olafs auf der Rheinischen Straße.
Oh ja, sehr guter Laden.
Weil der Olaf, der das betreibt, mit dem bin ich in einer Klasse gewesen.
Ah, okay.
Aber nicht nur deshalb gehe ich da gerne hin, weil du hast es ja selber auch gesagt, ohne das zu wissen, die sind richtig lecker. Und wenn ich Burger esse, dann tatsächlich sowas in der Form. Ansonsten eher die Version ohne diesen Labrinkkäse drauf.
Ich mag auch sehr gerne Burger. Ich esse generell gerne. Das ist ein bisschen das Problem. Aber zum Abschluss möchte ich mit dir noch 2, 3, 4 Minuten plaudern, weil du gleich ja auch im Gespräch mit einem Kollegen bist, hast du mir vor der Sendung gesagt, was du da bei diesem Verein, bei diesem Stadtteilverein in Dortmund machst. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen erzählen und vor allem auch, wie sehr dir das am Herzen liegt.
Ja, ich bin gebürtiger Dortmunder und gebürtiger Kurler und habe tatsächlich auf bescheidenem Niveau Fußball gespielt und das immer nur für diesen einen Club, den SC Rosenkohl. Hier oben im Nordosten. Und ja, wir werden dieses Jahr in An- und Abführung absteigen, weil, das werden viele Dortmunder ja auch wissen, wir spielen Kreisliga A, aber es gibt eine Ligenreform. Es gibt bislang 2 Kreisligen A und daraus wird eine. Und deshalb schaffen es nur, das hängt noch ein bisschen von den Abstiegen aus der Bezirksliga ab, 6 Mannschaften, 7 Mannschaften aus jeder Gruppe und dazu werden wir leider nicht gehören. Was einerseits natürlich blöd ist, andererseits haben wir dann eventuell nächstes Jahr 4 oder 5 Derbys hier und wenn man das so erlebt hat, was dann auf dem Platz los ist, da sind dann auch Leute, gegen die man früher noch gespielt hat, das ist eine feine Sache. Was ich da mache, ist tatsächlich bin ich jetzt seit 2 Jahren im Vorstand als Geschäftsführer und ja, das ist tatsächlich viel ehrenamtliche Arbeit, aber es macht auch Spaß und wenn man jetzt sieht, gestern hat unsere A-Jugend gewonnen, wird jetzt wahrscheinlich aufsteigen, dann sind das doch gute Nachrichten, sind einer der wenigen Clubs in Dortmund, die alle Jugendmannschaften besetzt haben. Der Kollege Edelstein, der ist ja auch Kreisvorsitzender, der sagte, von ungefähr 100 Fußballvereinen in Dortmund gibt es nur 40, die eine A-Jugend haben. Dazu werden wir jetzt wieder, wir hatten es auch 1, 2 Jahre nicht und steigen sogar auf. Und von daher ist es alles gut, Verein passt, Zuschauerzahlen sind, ohne dass wir das jetzt zählen, aber wenn ich das so bei Auswärtsspielen vergleiche, sind sehr gut. Wir haben auch einen sehr stabilen Auswärtsmob. Durstigen Auswärtsmob in den Kreis zu schließen. Macht Spaß.
Und das ist ja auch etwas, was für dich eine große Bedeutung hat. Du hast es ja gerade gesagt, du hast selber dort gespielt, nie woanders gespielt. Das lässt man ja auch ungern los. Also man möchte ja schon dann auch weiterhelfen, dass der Verein eine stabile Zukunft hat.
Ja, klar. Dann muss man jetzt sportlich ist es natürlich, also unsere zweite, die in der anderen A-Liga-Mannschaft A-Liga gespielt hat, die wird auch absteigen. Das war aber klar, weil deren Aufstieg letztes Jahr, ich will jetzt nicht sagen Betriebsunfall, aber es war jedem klar, was da passieren wird. Aber die Jungs wollten halt hoch und man soll das auch machen. Und wenn man jetzt sieht, wir haben jetzt, wir werden jetzt bald PV-Anlage aufs Vereinsheim setzen. Das macht natürlich den Verein, ich will mal sagen, zukunftssicher, ne? Wenn man das sieht bei den Energiekosten, wenn du jetzt so viel Speicher, der ja auch deutlich günstiger geworden ist. Also wir haben das vor 2 Jahren ungefähr angefangen zu planen. Und wenn man das jetzt sieht, wie die Preise darunter gerauscht sind, wären wir wahrscheinlich für das Geld, was wir jetzt von der Bezirksvertretung oder als Zuschuss bekommen haben, noch mehr Speicher kaufen können. Das heißt, du hast diese extrem hohen Flutlichtkosten, kommst du von runter, langfristig gesehen. Und ja, das sind so neben dem sportlichen Aufstieg der Eigung dann Sachen, die einem doch gut gefallen. Wir werden jetzt am Donnerstag auch nicht Vatertag, sondern Familientag feiern vom Verein wieder. Wer Lust hat, auf ein Bier im Eichwaldstadion vorbeizukommen.
Ja.
Sehr gerne. Ab 11 ja. Uhr.
Oh, ab 11 Uhr, also früh shoppen. Herrlich. Gibt es auch einen schönen Grill mit Bratwürstchen und Steaks?
Selbstverständlich.
Ja, okay. Dann überlege ich mir das, wenn das Wetter mitspielt. Gerade ist es nicht so schön draußen. Aber was sehr schön war, ist, dass du mit dabei gewesen bist. Das weiß ich sehr zu schätzen, Markus. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und entlasse dich jetzt quasi mehr oder weniger pünktlich zum nächsten Gespräch. Ja. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet alle auch extrem viel Spaß an dieser Sendung. Und nächste Woche, das direkt als Hinweis, gibt es eine bereits aufgezeichnete Sendung mit Bruno Knus, der ja mal Stadionsprecher bei Borussia Dortmund war. Das war ein sehr ehrliches Gespräch über die Entwicklung des Fußballs. In den 90ern fing das ja an, dass es massiv kommerzialisiert wurde. Darüber haben wir sehr, sehr intensiv gesprochen. Unter anderem wurde auch aufgezeichnet an dem Tag, wo wir die Sendung mit Gregor Schnittger in der Westfalenschenke aufgezeichnet haben. Also wieder so eine sehr hochwertig produzierte Sendung. Und in der Woche danach gibt es dann einen großen Saisonrückblick auf die Spielzeit 25-26 bei Borussia Dortmund. Habt eine gute Zeit. Denkt dran, alle Infos gibt's bei schwarzgelberunde.de und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.